Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Meinen heutigen Gast kenne ich schon seit seiner Berufsschulzeit. Schön, dass du da bist, Flo. Servus.
Servus, Harry.
Wie geht's dir?
Gut.
Bist du gut hergekommen?
Ja, alles wunderbar. Ich kenne es ja noch.
Du warst ja damals während der Schulzeit, ich kann mich erinnern, was hast du alles gemacht? Du warst Motorradfahrer auf jeden Fall?
Ja, 125er.
Was hast du so hobbymäßig alles gemacht, außer Party?
Damals war hobbymäßig hauptsächlich Furtgell, 125er fahren und im Winter Skifahren.
Du hast Anlagenmechaniker gelernt?
Genau, hätte ich angefangen zum Lernen.
Ein Traumberuf?
Ja, auf jeden Fall. Kommt einfach daher, da meine Eltern eine Firma in der Richtung daheim haben. Und das war für mich eigentlich von Anfang an klar, dass ich die Firma weitermache.
Wie warst du schulisch aufgestellt? Du hast gesagt, ich übernehme eh mal das Geschäft und von daher brauche ich jetzt nicht groß irgendwie Abitur schauen, sondern mir reicht der normale Mittelschulabschluss.
Genau, also ich bin nach der 4. Klasse schon auf die Hauptschule gegangen, habe dann ab der 7. Klasse war ich im M-Zug und habe dann nach der 10. die Hauptschule in Beingrüß beendet und bin dann das Lernen angefangen.
Genau, und da haben wir uns kennengelernt. 4 Stunden in der Woche hast du schon mit mir aushalten müssen. Also so viel kann ich gar nicht falsch gemacht haben, denn heute bist du freiwillig hierher gekommen.
Ja, richtig. Party und Rallye war es, glaube ich, oder?
Ja, ich glaube es. Irgend sowas in der Richtung. Ich habe es verdrängt. Es gab einen Tag, der dein bisheriges Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Von welchem Tag sprechen wir?
Das war der 25.08.2014.
Wie alt warst du damals?
Da war ich gerade 17.
Was ist passiert?
Ich war in der Arbeit ganz normal und es war ein schöner Sommertag, also bin ich auch mit der 125er gefahren. Und dann am Heimweg habe ich einen Unfall gehabt. Ich bin aus der Kurve rausgeflogen und mit dem Moped unter mir in die Leitplanken.
Nein. Warst du zu schnell?
Ich denke, ich war zu schnell, ja. Mir ist einfach der Vorderreifen weggerutscht und daher bin ich dann in der Leitplanken gelandet.
Also es war eine Bergkurve, glaube ich, sogar?
Genau, abwärts.
Ach, du bist abwärts gefahren?
Ich bin abwärts gefahren.
Und die hat den Vorderreifen weggezogen?
Genau, die ist weggerutscht, hab's nicht mehr da gefangen und dann bin ich in die Leitplanken rein.
Aber Leitplanke ist ja schon mal nicht schlecht.
Es war nicht schlecht, weil dahinter war Böschung, ja. Also Leitplanken haben mich aufgehalten.
Warst du bewusstlos?
Nein, ich bin in die Leitplanken reingerutscht, war eigentlich klar bei Verstand, hab mich dann weggezogen vom Moped. Denkt, ja, scheiße Unfall, aber ist halt so. Und wollte dann eigentlich aufstehen und heimfahren. Aber da habe ich dann gemerkt, es geht nicht. Und da hat dann auch der Schmerz im Rücken eingesetzt. Also da habe ich dann gemerkt, okay, das könnte jetzt der Querschnitt sein.
Hast du dir das gleich gedacht?
Ja, relativ bald sogar. Also,
ist da ein waren Passanten anwesend oder
genau,
warst du wirklich alleine?
Nein, eine Frau ist vor mir gefahren, die hat mich einschlagen sehen, die ist dann raufgekommen und einer ist hinter mir gefahren, der ist dann auch hergekommen. So, das waren dann meine Ersthelfer, die haben dann Rettungskräfte und meine Eltern verständigt. Die haben dann alle gekommen, also an den Unfallort, und ich bin dann mit dem Hubschrauber nach Ringsbruch geflogen worden.
Moped war Totalschaden?
Ich gehe davon aus, ja.
Warst du auf dem Moped noch drauf oder hast du das Moped, so wie man es bei den Rennfahrern sieht, von dir weg? Heißt immer Moped weg und schauen, dass man den Körper in Sicherheit kriegt?
Das habe ich eben nicht mehr geschafft, ich bin dran geblieben und das war unter mir, weil ich in die Leitplanken eingeschlagen bin.
Okay, also du musstest dich praktisch erst von dem Moped befreien, wolltest aufstehen und es hat nicht mehr funktioniert.
Genau.
Wie schnell warst du dran?
Um die 100.
Wie ging es dann weiter? Die Frau hat den Sanker gerufen.
Ja, ich weiß noch, da hat dann das Adrenalin auch nachlassen, da haben dann die Schmerzen auch massiv waren. Das habe ich relativ gut dann herumgebracht, bis das der Sanker dann da war und alles. Und der Notarzt wieder gekommen ist, der hat mir dann Schmerzmittel spritzen können. Da bin ich dann auf eine Trage draufgelegt worden, von der Trage in den Hubschrauber. Da muss ich mich dann verladen und dann mit dem Hubschrauber nach Ringsburg in die Intensivstation oder in OP direkt.
In welches Krankenhaus wurdest du gebracht?
Das war die in Ringsburg, die Universitätsklinikum, und ich war dann auf der Kuno, weil ich ja nur 17 war, war ich auf der Kinderintensivstation.
Was war so die erste Diagnose?
Am Anfang ist an meinem Unfallort der Bauchraum abtastet worden. Da war dann ein Verdacht auf innere Verletzungen. Das hat sich aber dann relativ schnell widerlegt beim Röntgen und beim CT dann im Krankenhaus. Das Einzige, was war, dass die Milz ein bisschen geblutet hat. Das haben aber die Ärzte gemeint, die blutet relativ schnell. Also das passt schon.
Also prinzipiell nicht weiter tragisch.
Genau.
Der Kopf war noch dran.
Genau.
Keine Gehirnerschütterung.
Nein.
Die Arme konntest du bewegen.
Genau.
Nur die Beine nicht mehr.
Genau. Also beim Aufprall ist mein 12. Brustwirbel zerbrochen. Und es hat im Spinalkanal hochgeblutet bis zum 6. Brustwirbel. Und ab da ist das Rückenmark quasi abgedrückt.
Wenn jetzt nur der 12. Brustwirbel gebrochen wäre,
ja,
was wäre dann heute?
Kommt drauf an, also wenn der 12. Brustwirbel nur bricht und verschiebt sich nicht, dann ist halt das ein erbrochener Arm. Klar, ein bisschen komplizierter, aber passt schon. Aber wenn er halt das Rückenmark abschneidet, quetscht, dann haben wir halt beim Querschnitt. Das kann dann vom Inkompletten bis zum kompletten Querschnitt sein. Inkomplett ist, wenn man die Beine noch ein bisschen bewegen kann, aber bei mir ist der komplette Querschnitt.
Und du hast das schon beim Unfall gespürt?
Ja, ich habe es mir halt gedacht. Als Moped- oder Motorradfahrer, früher oder später befasst man sich mit dem Thema oder kennt irgendwen.
Aber ein Arzt wird dir das am Anfang und auf dem Weg ins Krankenhaus garantiert nicht gesagt
nein,
haben.
Nein.
Wann wurde denn dir die Diagnose dann mitgeteilt, die endgültige?
Das war am nächsten Tag dann. Also ich bin operiert worden dann, war dann eine Nacht im Koma, um den Körper zu erholen. Am nächsten Tag bin ich dann aufgeweckt worden. Da war dann die Diagnose, der Querschnitt ist da, aber ansonsten ist alles okay.
Wie sagt ein Arzt sowas?
Relativ kalt und nüchtern. Ich weiß, also, meine Mama hat mir das mal verzögert gehabt, weil es ihr nicht gesagt worden ist. Da ist ganz kurz eigentlich nach der OP ist dann gesagt, ein Fakt ist, der Querschnitt ist da, haben Sie noch Fragen?
Ach, das war's dann?
Das war's, ja. Kann ich aber irgendwie auch verstehen, weil der Arzt hat ehrlich gesagt, also denkt man sich, keine Zeit, dass er das mit jedem in seinem Anzahl hat.
Ja, und ich glaube auch, er muss sich das irgendwie auch fernhalten, weil sonst macht einen Arzt das fertig, wenn der täglich solche Diagnosen...
Eben, ja.
Ja. Haben es dir dann deine Eltern gesagt oder hat es dir der Arzt gesagt?
Das war der Arzt dann. Das war dann am nächsten Tag bei der Visite, da waren meine Eltern dann dabei. Also, was hast du gesagt? Ich habe es mir eh schon gedacht. Und wenn ich die Beine nicht bewegen kann, was soll es denn anders sein?
Wir hatten uns 2013 in der Schule. Mhm. 2014 war der Unfall. Ich schalte mich jetzt mal kurz ein. Ich weiß noch, ich habe dich über Facebook angeschrieben. Es war, glaube ich, im September, Oktober, weil ich Unterlagen von dir gebraucht habe. Ja, lustig, der Lehrer verschmeißt's. Was macht er? Er ruft einen ehemaligen Schüler an oder schreibt ihn an, ob er vielleicht noch irgendwelche Blätter hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, es kam zurück von dir. Weißt du noch, was du mir geschrieben hast?
Nein, leider nicht.
Ja, doch, du hast geschrieben, ja, servus, kein Problem, kann ich gerne machen, aber aktuell bin ich noch im Krankenhaus. Ich habe natürlich dann sofort geschrieben und gesagt, oh, was ist denn passiert? Und dann hast du mir geschrieben, ja, ich hatte einen Unfall, ich sitze jetzt im Rollstuhl. Punkt. Und ich habe mir gedacht, oh, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich sagen soll. Sorry. Und dann hast du geschrieben, Oton, ja, ist doch überhaupt kein Stress. Alles gut, mir geht's gut. Ich bin halt jetzt aktuell in Murnau. Und daraufhin haben wir dich dann besucht.
Genau.
Also du bist dann von Regensburg nach Murnau gekommen.
Genau.
Warum nach Murnau? Warum hat man das Ganze nicht in Regensburg abgeschlossen?
Das waren auch 10, 14 Tage. In Regensburg war die Erstversorgung und die ersten OPs. Und dann zur Reha kommt man nach Murnau. Dadurch, dass bei mir auf dem Heimweg von der Arbeit war, war es ein Wegeunfall. Das heißt, es ist die BG mit dem Spiel. Und in Murnau drunten ist ein berufsgenossenschaftliches Zentrum für Rehabilitation. Und die haben ungefähr alles dabei. Also sämtliche Arbeitsunfälle sind da unten. Und die ist auch sehr bekannt für die Querschnittslähmung. Also da kommen eigentlich Patienten aus der ganzen Welt nach Murnau.
Was wurde operiert, wenn man es eh nicht richten kann?
Also der 12. Brustwirbel, der zerbrochen ist, wurde rausgenommen und es wurde ein Cage eingesetzt. Das ist einfach nur ein Platzhalter.
Das heißt, du hast eine Lähmung ab den 6. Brustwirbel.
Genau.
Von welcher Höhe sprechen wir da?
Ungefähr unterhalb der Brust.
Also unterhalb des Brustdreiecks sozusagen.
Genau, ja.
Das heißt, alles unterhalb ist taub.
Genau.
Wie stabilisiert sich dein Rücken? Weil du sitzt ja eigentlich vor mir, klar, im Rollstuhl, aber sehr gerade. Wie stabilisiert sich dann der Rücken? Weil die Muskulatur ist ja auch weg.
Viel mit Gleichgewicht. Du lernst es in der Physiotherapie in Murnau unten, wie du dich zum Halten hast. Und jetzt auch mein Rollstuhl. Ich habe eine relativ hohe Rückenlehne. Einfach durch die hohe Lähmungshöhe, also je höher die Lähmungshöhe, desto höher ist die Rückenlehne. Und ich habe mir, meine Rückenlehne ist eher Spezialanfertigung. Ich habe links und rechts, wie im Sportsitz, so Seitenhalter, die mich ein bisschen stabilisieren. Habe mir jetzt nicht zwingend, aber wollte ich haben.
Ich bin damals nach Murnau runtergefahren und es war für mich wirklich eine, das habe ich dir noch nie erzählt, eine sehr schwere Fahrt, weil ich mir gedacht habe, ich kannte dich als einen sehr lebenslustigen Menschen, der generell in der Früh zu spät gekommen ist, reingelaufen ist.
Die Busverbindung war scheiße.
Ja, das sagt er zumindest immer. Aber sehr lebenslustig und ich wusste nicht, was auf mich zukommt, muss ich ganz ehrlich gesagt sagen. Ich bin dann vom Parkplatz in die Klinik rein. Und mir sind ehrlich gesagt fast die Augen rausgefallen, denn du bist mit deinem Rollstuhl gleich dagegen geschoben gekommen und du hast dich 0,0 verändert.
Ja, weitestgehend nicht, ne?
es kam mir entgegen der kleine, lebenslustige Flo.
Das ist aber was, das habe ich öfters gehört, dass beim ersten Besuch das komisch war, dass die Leute unglaublich nervös waren. Aber
ja, weil was sagt man da?
Richtig, ja.
Ich hätte gerechnet, ich sitze da an einem Krankenbett, wo jemand drin sitzt, der sich tatsächlich nicht mehr bewegen kann, wie ja der Name schon sagt, und der eigentlich, ich sage jetzt mal, mit seinem Leben abgeschlossen hat. Bei dir war das ganz und gar nicht so.
Nein, also klar, es ist eine Umstellung und am Anfang ist es auch unglaublich schwer, dass man damit zurechtkommt. Ich habe aber damals einen Arbeitskollegen gehabt, der auch schon im Rollstuhl gesessen ist. Der hat bei uns das Lager und seinen Thermark mehr oder weniger geschmissen. Hat mich dann in Ringsburg schon Besuch gehabt und der hat mir dann ein wenig gezeigt, was geht noch alles. Also was ist noch alles möglich im Rollstuhl. Der hat mir dann gezeigt, dass Skifahren geht, Autofahren geht, das geht eigentlich noch alles.
Ach, das machst du nach wie vor?
Genau. Ich weiß noch damals als Frischverletzter, ich bin im September nach Murnau gekommen, im Februar entlassen und im März war ich im Ski.
Wie das geht, das wirst du uns gleich erklären.
Ja.
Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Du hattest anscheinend einen guten Psychologen.
Nein, also in Murnau ist es so, man muss 2 Pflichtstunden beim Psychologen machen. Ich habe mich eigentlich damals gewehrt. Ich habe gesagt, ich will nicht. Dann haben sie gesagt, ich mache halt die 2 und dann schauen wir weiter. Und ich bin dann runter, also ich war dann drunten im Murnau, bin zum Psychologen und die haben mir eigentlich die gleiche Frage gestellt, weil alle das typische, wie geht's da? Und die Krankenhausfloss, glaube ich, irgendwie nicht mehr hernkommt, weil, ja, keine Ahnung, was sagst du jetzt da? Gut, Querschnitt, aber ansonsten passt schon. Und dann habe ich irgendwie für mich entschieden, ich brauch's nicht, das geht nicht.
Das ging aber sehr schnell.
Ja, richtig, das...
Hattest du auch, also sorry, wenn ich jetzt so frage, aber hattest du auch mal einen Tag, wo du sagst, so und jetzt ist alles scheiße, ich habe keinen Bock mehr?
Ja, aber das hast du immer.
Also, das stimmt. Da hast du recht.
Das ist doch mein, manchmal läuft es und manchmal läuft es ja gar nicht.
Und an diesem Tag ist es, also ich bewundere ja das wirklich, wie locker du das Ganze nimmst. Also,
ja, das andere hilft ja nichts.
Ja, aber schon, aber mit 17 so ein Mindset zu haben, da gehört sich was dazu.
Ja, habe ich tatsächlich jetzt auch schon öfters gehört. Habe ich selber nie so gesehen, was ist die Alternative? Also wenn ich mich jetzt heimhole komplett, dann wäre es auch nicht besser. Also mache ich halt das, was geht und im Prinzip, es geht alles außer Motorradfahren.
Hast du diese Einstellung von deinen Eltern übernommen oder ging es deinen Eltern schlechter?
Meine Eltern ging es, glaube ich, schlechter. Meine Mom ist relativ nah gegangen. Mein Papa natürlich auch. Aber der Papa hat es dann ein wenig rationaler, realistischer gesehen. Parallel dazu, wo ich in Murnau war, auf Reha, ist daheim das Haus umgebaut worden.
Warum umgebaut?
Quasi rollstuhlgerecht. Die Wohnsituation bei uns daheim ist so, im Erdgeschoss wohnen meine Oma, Opa und mein Onkel. Und im ersten, zweiten Stock habe ich mit meinen Eltern gewohnt. Da ist dann ein Aufzug reingekommen, also ein Plattformlift und oben ein Bad und eigentlich ist alles, der komplette zweite Stock ist umgebaut worden auf meine Rollstuhlbedürfnisse hin.
Auch während deiner Zeit in Murnau?
Genau, also das war die Prämisse auch, solange ich daheim nicht zurechtkomme, darf ich nicht heim.
Ach, das haben die Ärzte gesagt?
Genau, das haben die Ärzte und auch die Berufsgenossenschaft, weil die Berufsgenossenschaft zahlt ja das Ganze, also wer zahlt, schafft auch. Die reden da natürlich auch mit. Und wenn die Ärzte das Go geben, okay, es ist möglich, ich komme daheim zurecht und daheim die Rahmenbedingungen so haben, es ist möglich, dass er daheim zurechtkommt, dann darf er heim.
Ist da jemand gekommen und hat das Ganze abgenommen? Mhm.
Ja, also abgenommen nicht. Es ist am Anfang ein Plan entwickelt worden, also wie der Umbau auszuschauen hat. Da meine Eltern ja vom Fach her, vor allem was Sanitäre angeht, war das relativ problemlos.
Wusstest du, dass das parallel zu Hause schon umgebaut wird?
Ja, freilich. Meine Mom hat mich am Laufenden gehalten und hat mir auch Fliesenmuster und das ganze Zeug mit nach Murnau gebracht. Dann haben wir ausgesucht und so ist dann eigentlich auch gemacht worden.
Wie lange bist du dann ausgefallen vom 25.08. bis zum?
Bis dass ich wieder daheim war?
Ja.
Ich glaube, das war Februar.
Ach, Mitte über ein Februar. Halbes Jahr?
Ja, ja. Also Weihnachten und Silvester war ich das erste Mal dann wieder daheim. Das ist dann mehr oder weniger, hat es funktioniert. Da war der Umbau noch nicht ganz fertig, aber es hat schon passt. Und im Februar dann war er fertig und ich war dann eigentlich die letzten 4-5 Wochen in Murnau. Da wollten sie mit mir Schienen gehen probieren. Da werden die Füße in so Thermoplastschienen fixiert und dann kann man theoretisch mit dem Rollator sowas wie gehen machen. Das ist ja da hin und her gewackelt.
Das ist ja eigentlich eine coole Idee.
Ja, es ist ein Schmarrn. Also in meinen Augen.
Naja, aber trotzdem, man geht aufrecht und man kann gehen.
Ja, man ist langsam, man hat Hände voll und das war's dann auch.
Du hast dich sofort mehr oder weniger mit dem Rollstuhl angefreundet.
Genau, ja. Also es ist einfach das beste Transportmittel. Nennen Sie es einfach mal so ganz stumpf. Man ist schnell, man hat Hände frei.
Wann war für dich klar, eine Chance auf Heilung gibt es da nicht?
Also das ist so, man redet immer von der spinalen Schockphase. Also die ersten 10 Wochen nach dem spinalen Schock, also nach der Verletzung, kann ungefähr alles passieren.
Und es hätte ja auch wieder werden können.
Es hätte auch wieder werden können, genau. Man liest die Geschichten, bei denen alles wiederkommen ist. Auf das stützt man sich ein wenig. Du wartest permanent innerhalb der 10 Wochen, was kommt bei mir wieder? Und dann so ab 10, 11, 12 Wochen realisierst du dann schon langsam, naja, okay, nix.
Das heißt, du hast kein Gefühl mehr in den Füßen,
genau.
In den Beinen,
ja.
Und im Bauchraum.
Genau.
Funktionieren da Muskeln gar nichts mehr?
Nein, gar nichts mehr. Also es gibt nur das, dass manche Spastiken haben, das sind dann unkontrollierte Muskelzuckungen, das habe ich zum Beispiel auch gar nicht, habe ich noch nie gehabt.
Du könntest dich ja wundsitzen, weil du merkst, also wenn du hier einen Mückenstich hast im Bein, der ist dir egal.
Genau, also sowas merke ich nicht. Genau, wundsitzen ist auch so ein Thema, das dadurch, dass du es nicht spürst und es kommt Druck drauf, ist ja dein Gewebe Sauerstoff unterversorgt und dadurch stirbt es ab. Das kann aber bei jedem passieren, aber die, ich nenne es jetzt mal die Normalen, die merken es ja. Und die bewegen sich unterbewusst. Und wenn es bloß Muskelzuckungen haben, dass wieder Sauerstoff ins Gewebe kommt. Im Murnau wirst du so hin trainiert, dass du dich immer ein bisschen bewegst. Also dass du dich immer mal hochstützt, mal anders hinsetzt, mal wegen bewegst. Das wird so lange mit dir geübt, bis das ins Unterbewusstsein wieder übergeht. Also ich mag es den ganzen Tag, ich merke es aber nicht, dass ich es mache.
Ich habe gerade gemerkt, du hast jetzt deinen Fuß hier angelehnt. Das hast du jetzt...
Genau,
also mehr unterbewusst gemacht, weil du so sitzen möchtest, sondern weil du sagst, schaut vielleicht ganz cool aus.
Nein, das ist schon, weil ich so sitzen möchte.
Ach so.
Im Rollstuhlhocker ist ungefähr wie stehen.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt, ich liege jetzt gerade relativ entspannt drin, das ist dann das bequeme Sitzen.
Aber auch beim Schuhe anziehen, du musst dir da wahnsinnig aufpassen, dass da im Socken keine Falte ist, da genau. Jeder nachzieht. Wie stellst du das sicher, dass, weil wenn da einmal was wund ist, ist das ja ein Problem.
Das geht so in die Routine mit rein, dass du es eigentlich gar nicht merkst, dass du das alles machst. Also, dass du die Socken glatt siehst, dass du die Unterhosen sauber hinlegst. Wenn jetzt zum Beispiel bei meinen Hosen, also bei allen Hosen, die keine Jeans sind, sind die hinteren Hosentaschen rausgeschnitten. Weil erstens, ich sitze drauf, ich bringe eh nichts rein. Und das ist zum Beispiel so eine Stelle, wo ein Falten liegen könnte und wo man dann eine Wundestelle bekommen könnte.
Im Februar bist du dann nach Hause gekommen. Mhm. Ja, mit dem Anlagenmechaniker war es ja erstmal vorbei.
Genau, mit dem Anlagenmechaniker war es vorbei. Dann habe ich mir gedacht, was kannst du jetzt weitermachen? Ich habe mir gedacht, ich mache halt dann die theoretische Seite. Wollte es dann studieren, fürs Studieren braucht man das Abi, also habe ich mich dazu entschieden, ich mache das Fachabi nach. Das habe ich dann in Ingolstadt an der FOS gemacht. Im September ist es dann losgegangen.
Also du warst auf der FOS, wie viele in deinem Alter auch. Was ist aus deinen Hobbys geworden? Du hast gerade gesagt Skifahren. Ich stelle es mir schwierig vor. Wie kannst du Skifahren?
Genau, also ich bin im Februar heimgekommen vom Murnau und im März war ich dann wieder beim Skifahren das erste Mal. Es gibt Monoskis. Das ist eine Sitzschale, in der sitzt man drin. Die ist mir relativ fest reingeschnallt. Die ist auf einem Gestell drum, das gefedert ist. Und das ganze Gestell ist auf eine zentrale Aufnahmeplatte, die geformt ist wie ein Skischuh unten, draufgeschraubt. Und das steckt im Ski drin, wie in der Bindung, ganz normal.
Ist das ein normal breiter Ski? Nein.
Doch.
Das ich ist, dachte, das ist immer so ein bisschen breiter wie ein Snowboard.
Nein, das ist ein handelsüblicher Ski.
Ein einziger. Da ist ein Skischuh, wo oben dann ein Sitz ist.
Genau. Also das ist eine Aufnahmeplatte, die ausschaut wie ein Skischuh. Und auf der ist ein Dämpfer geschraubt mit einem Gestell, auf das eine Schale drauf geschraubt ist. In der Schale sitzt man drin und ist reingeschnallt.
Ja, was machst du mit deinen Beinen?
Die Beine sind auch vorne drin festgeschnallt. Das ist ein kompletter Sitz. Du bist da sehr stabil drin. Du bist da vergleichbar stabil drin wie ein Fuß im Skischuh.
Sorry, das ist ja lebensmüde.
Es schaut, glaube ich, wilder aus, wie es dann im Endeffekt ist.
Macht dich Spaß.
Ja, wahnsinnig.
Wie lange hast du gebraucht, bis du es konntest?
Lang. Also das ist wirklich, bei dem Skifahren habe ich die Grundlagen gelernt und habe es probiert, ob es funktioniert und ob es mir gefällt. Da habe ich mir einen Ski ausgeliehen und habe mir dann halt im Jahr drauf dann selber angekauft. Ich war dann immer mit meinen Eltern beim Skifahren. Da habe ich immer so die kleinen Hugel, also die Blaupisten, habe ich alles genommen. Und das hat dann so 1, 2, 3 Jahre gedauert, bis das ein Skitag auch richtig gut geht und Spaß macht.
Wie stelle ich mir dann so einen Tag an der Piste vor? Du musst ja zum Lift kommen.
Ja, also das läuft da so ab. Wir fahren hin. Meine Freundin darf dann das ganze Zeug tragen.
Hast du eine Starke gesucht
praktisch. Oder wer halt dabei ist.
Ja, oder wer dabei. Ja.
Und dann gehen wir zu der Gondelstation. Wir suchen uns immer Skigebiet aus, wo man die Gondeln gut umfahren kann. Weil Gondeln ist immer ein wenig ein Problem.
Gondel ist die offene oder die geschlossene?
Die geschlossene, die Kabine.
Ach, du brauchst so einen, ich sage jetzt Sessellift. Einmal, einen Sessellift. Genau. Ja.
Die Gondel, die fahren wir in der Früh bis ganz hoch. Da bin ich nur im Rollstuhl und der Monoski ist dabei. Dann ganz oben setzen wir um vom Rollstuhl in Monoski. Da brauche ich nur, wenn der einen Monoski hält. Und in der Zeit wird der Rollstuhl und das und die ganze Skitasche und sowas, die gehen wir dann in der Liftstation ab. Also die Skigebiete sind da wirklich sehr gut ausgestattet. Die kennen das System, also die sind da fit.
Ja, also aber du fährst dann runter mit dem Ski und dann bist du unten und dann musst du auch schauen, dass du praktisch, dich schiebt dann wer wieder zum Lift?
Da fahre ich dann mit dem Ski hin. Ich sitze im Monoski drin und habe in der Hand zwei Krückenski. Da ist das Oberteil geformt wie eine Krücke, die ist an meine Arme festgespannt und unten ist ein kleiner Ski dran, eine kleine Kufe. Die kann ich auch hochstellen und mit der dann schieben. Oder ausklappen und fahren und die Schwünge einleiten. Der Ski, den ich drunter habe, der ist auch anders geschliffen, der ist hinten fallen geschliffen, da dreht er leichter ein. Also mit dem Monoski fahre ich dann ganz normal Ski zum Sessellift, zum Schlepplift. Für den Schlepplift habe ich vorne so ein...
Du fährst auch Schlepplift?
Ja, ja. Beim Schlepplift ist ein Monoski dort, ist ein Seil dort mit zwei Panikhaken links und rechts. Der wird dann auf dem Liftpersonal eingehängt. Also die Österreicher sind da wirklich fit. Und im Sessellift, da gehe ich meistens über den Kindereingang rein oder über die Seite, weil die Drehkreuze, die sind so klein. Also da passe ich nicht durch. Und gehe dann seitlich rein. Aber das ist eigentlich, man fährt in der Früh an Sessellift hin, winkt einmal kurz und dann kommt einer raus, schmeißt schnell zwei, drei Schaufel in Schnee hin und dann fährt man über die drüber. Also die haben da wirklich eingespielt, das läuft.
Es hört sich nach Bock an.
Ja, es macht echt Spaß.
Und aber glaube ich, sehr frustrierend mit dem Ding anzufangen.
Ja, es ist ja immer nur, also wenn es mich dann schmeißt oder was.
Ja, aber da ist ja alles kaputt. Sorry.
Nein, du bist kompakt eingebackelt. So viel passiert da nicht.
Was war dein krassestes Skierlebnis bis dato? Wo du sagst, boah, hey, da war ich kurz davor, dass ich die ganze Scheiße in die Ecke schmeiß. Gibt's sowas?
Ja, das war Silvester 2020 auf 21, war ich mit der Freundin am Skifahren, am Kitzsteinhorn. Und es hat rundum bis auf 2000 Meter hoch geregnet, in der Nacht geschneit. Und am nächsten Tag, am 31. sind wir zum Skifahren gegangen, aufs Kitzsteinhorn auf. Im Umkreis von 150 Kilometer sind alle Leute aufs Kitzsteinhorn zum Skifahren gefahren. Also es war massivst überfüllt. Und die Pisten waren reine Eisplatten. Meine Kufen an den Krückenski sind aus Plastik. Die haben keine Kante. Das heißt, ich habe auch keinen Halt. Ich habe nach vier Abfahrten zwei Tage lang Muskelkater gehabt, dass ich mich nicht mehr bewegen habe können.
Du sagst gerade Freundin. Hattest du die Freundin schon vor dem Unfall?
Nein.
Wann hast du die kennengelernt? Wie hast du die kennengelernt?
Die habe ich ganz normal beim Furke kennengelernt und zusammen sind wir seit 6 Jahren.
Und sie wohnt jetzt dann praktisch bei dir zu Hause, wo ja die Eltern so schön umgebaut haben?
Nein, also wir sind vor 4,5 Jahren nach Berching gezogen, also in der Wohnung.
Warum nicht bei den Eltern, wo doch so schön umgebaut war?
Es hätte sich anboten, es wäre ein Platz gewesen, aber ich wollte raus, ich wollte die eigene Wohnung haben. Und die Eltern jetzt nicht unbedingt in Rufreichweite. Und das war eigentlich auch die beste Entscheidung, die wir gemacht haben. Also ich verstehe mich nach wie vor mit meinen Eltern sehr gut, eher sogar besser.
Was ja in der Regel normal ist.
Richtig.
Wenn du nach einer Wohnung schaust, welche Parameter müssen erfüllt sein, dass du da drin leben kannst?
Natürlich barrierefrei erreichbar.
Rollstuhlgerechte Toiletten haben ja die wenigsten Mietwohnungen.
Genau, also rollstuhlgerechte Toiletten ist ein sehr großer Begriff, weil rollstuhlgerecht immer mit Bewegungsradius und Haltegriffe und alles ist.
Ja, aber
das brauche ich alles nicht. Ich muss seitlich hinfahren und dann was
ist. Ist jetzt eine blöde Frage, aber kannst du alleine auf die Toilette gehen?
Auf das wird zum Beispiel nur ein sehr großes Augenmerk gelegt, dass man komplett alleine lebensfähig ist. Also dass das alles alleine geht. Ich brauche keinen.
Ach, du bist alleine, sorry
für den Begriff. Das hört sich blöd an, ja.
Ja, sorry, aber du bist jetzt alleine lebensfähig.
Richtig, ja.
Komplett. Du könntest theoretisch auch alleine leben.
Ja.
Hast du dann in deinem Zuhause irgendwelche speziellen Vorrichtungen, besonderes Bett oder irgendwelche Stöcke, dass du in das obere Regal kommst? Oder wie wird, wenn du dann die Wohnung ausgesucht hast nach Barrierefreiheit, wie richtest du die dann ein?
Die Wohnung, wo wir bezogen haben, da war eine Küche drin, die haben wir mit abgelöst. Einfach, weil wir gesagt haben, die passt und wir wollen jetzt auch keine Küche mehr kaufen. Da haben wir uns das Wochenende, bevor dass wir dann einzogen haben, Gedanken gemacht, welche Küchenutensilien wir in die Hochschränke oben rein schlichten und welche wir unten brauchen, also welche, dass ich brauche, welche, dass nur meine Freundin braucht, jetzt Backsachen oder sowas. Und wie wir dann eingezogen sind, also am Tag, sind wir rein in die Wohnung, gehen in die Küche. Ah ja, wir haben ja gar keine Hochschränke. Es ist irgendwie vollkommen verpeilt, dass wir nur wirklich nur unten Schränke haben. Was sich das Thema auch wieder erledigt. Aber was ich an besonderer Ausstattung habe, ist ein Sitz in der Dusche und dann war es es eigentlich. Also Haltegriffe am Klo wären zwar nach der DIN-Rollstuhl gerecht, brauche ich aber nicht, gefallen mir nicht. Und da ist mir dann die Ästhetik wichtiger als die Funktion.
Und du kannst gerade sitzen, du fällst dann nicht um.
Genau, das geht.
Und vom Bett her, also dass man ein Bett mit einem so einen tollen Griff oben hat, wo man sich dann hochsetzen und aufsetzen kann?
Nein, brauche ich nicht. Das mit dem Griff wäre vielleicht manchmal hilfreich, könnte mir jetzt aber keine Situation einbilden, wo ich das brauche. Und da würde ich auch wieder die Ästhetik höher der Funktion stellen.
Wie kannst du Auto fahren? Du kannst ja kein Gas, es ist ja unterhalb.
Genau.
Das, wie?
Grundlage für das, dass ich Auto fahren kann, ist ein Automatikgetriebe und dann hat, ist ein Handgas eingebaut. Das Handgas ist im Prinzip nur ein Hebel neben der Mittelkonsole, bei dem ich ziehe und drücke. Ziehen ist Gas, drücken ist Bremsen und am Lenkrad ein Drehen auf, wie es vom Bulldog oder vom Stapler. Und das war's.
Funktioniert das ohne Einschränkung?
Ja. Das funktioniert richtig.
Ja, und einsteigen? Wer verräumt dann den Rollstuhl?
Genau, also das hängt auch damit zusammen, bin ich alleine unterwegs oder ist wer dabei? Wenn ich alleine unterwegs bin, fahre ich hin, setze mich um auf den Fahrersitz, weil Fahrersitz ist immer ganz unten, ganz hinten. Einfach, dass ich, wenn ich dann dort bin, baue die Reifen weg, die kommen hintern, Beifahrersitz und das ganze Rollstuhlgestell nehme ich, hebe es über mich drüber und setze es auf den Beifahrersitz.
Und jetzt kommt, die Frage habe ich gestellt für meine Zuhörer, denn ich weiß es, wir haben uns einmal getroffen an der Dönerbude und dann bin ich im Anschluss mit dir zum Auto und also ich sage ganz ehrlich, du könntest sogar eine Bank ausrauben, denn du bist so schnell da drinnen in dem Auto, ich wollte helfen, ja, habe ich nicht gebraucht. Also der Reifen ist schneller hinten drin gewesen, wie ich geschaut habe und du hast so schnell den Rollstuhl drüber gewuchtet und auf den Beifahrersitz gelegt. Also das ist eine Routine. Man kann denken, wenn man es jetzt nicht genau sieht, dass du eigentlich keine Einschränkungen hast.
Ja, das ist, da gibt es auch eigentlich eine lustige Geschichte dazu. Wir sind zum Skifahren gefahren. Ich fahre jetzt auch ein Auto, wo es nicht unbedingt rollstuhltypisch ist.
Was hast du für ein Auto?
Ein 335er BMW.
Ach ja.
Wir sind zum Skifahren gefahren, meine Freundin war dabei und eine Freundin von ihr. Waren viel zu früh dort, haben gesagt, wir fahren nur zum Bäcker zum Frühstücken. Behindertenparkplatz meistens vor der Haustür. Es waren ein paar draußen gestanden beim Rauchen und ich parke, meine Freundin macht Tür auf und es kommt bloß, ja, der schaut aber nicht behindert aus. Meine Freundin zieht hinten den Rollstuhl raus und man hat richtig gesehen, wie das schlechte Gewissen kommt und ab.
Ja, du hast einen Behindertenausweis dann?
Ja.
100%?
Genau, ja. Also da beim Parken, also das passiert mir öfters. Da ist dann so ein Blick gekommen, ja, was sucht jetzt der da am Behindertenparkplatz? Und dann, wenn dann der Rollstuhl rauskommt oder der Behindertenparkausweis, wenn ich den in Scheiben erlege, dann kommen meistens wegen beschämte Blicke.
Du hast mal zu mir gesagt, hey, tu dich nicht ab, das ist doch nur ein Rollstuhl. Wie bewertest du diese Aussage?
Also da muss ich sagen, körperlich behindert ist voll okay. Ich glaube, geistig ist ganz eine andere Nummer. Und da ist, glaube ich, auch die Lebensalltagsgestaltung nochmal um einiges schwieriger und auch für die Betroffenen schwieriger. Bei mir ist ja in Anführungszeichen wirklich nur der Rollstuhl.
Also ich bin ja wahnsinnig begeistert, wie du das alles weggesteckt hast.
Ja, also man muss schon auch sagen, mein Umfeld macht es mir schon auch leicht. Also meine Freunde, vor allem meine Freundin, meine Familie, die helfen mir, wo es geht.
Wie hat sich dein Freundeskreis verändert?
Gar nicht.
Es sind nach wie vor immer noch die gleichen wie vorher.
Genau.
Ich kenne es ja selbst, dass viele dann Berührungsängste haben.
Am Anfang kurz, aber das eigentlich dann auch nicht. Also die ersten zwei Mal, was wir vielleicht im Krankenhaus besucht haben, ich habe damals relativ viel Besuch gehabt. Also ich habe Samstag, Sonntag immer volles Haus gehabt.
Aber haben sich da auch welche abgewandt, die gesagt Nein. haben, mit dem komme ich jetzt nicht zurecht, der Flo ist nicht mehr der Flo?
Nein, das gar nicht. Also es hat am Anfang die ersten zwei Besuche im Krankenhaus, hat es vielleicht Berührungsängste gegeben, aber dann war das auch wieder erledigt. Also dann haben sie eigentlich gesehen, passt, ihm geht's gut.
Hat sich für dich beim Weggehen was verändert?
Klar, wir haben auch angeschaut. Was ich aber verstehe, kann, ich darf genauso schauen, dann die Festleine meistens in der Wiesn.
Nervt dich das nicht, wenn dann Leute immer gaffen?
Nein, das Schauen nicht. Wenn dann manche herkommen, mei, was ist denn mit einer? Das ist halt wahnsinnig nervig.
Ja, aber kannst du es den Menschen verdenken?
Nein, weil ich da halt genauso schaue. Also ich war der Gleiche. Ich verstehe es.
Also wenn man deinen Erzählungen so lauscht, hat sich ja dein Leben, außer dass du jetzt einen anderen Beruf machst, wo wir gleich dazu kommen, so gut wie gar nicht verändert.
Nein, das muss ich auch sagen. Es hat sich auch nichts, beziehungsweise nicht viel verändert. Klar, ich bin jetzt im Rollstuhl, aber ansonsten läuft's wie halt sonst auch. Und ich sehe das jetzt weniger als Problem. Es ist halt jetzt so.
Für dich ist das wirklich kein Problem?
Nein. Klar, manchmal hat man Situationen, wo man denkt, fix anders war es jetzt schöner.
Aber hattest du noch nie das Gefühl, dass du dort sitzt und sagst, eigentlich ist doch alles scheiße?
Nein. Weil wenn man krank ist, ja. Aber ansonsten auch nicht.
Ganz ehrlich, also bitte jetzt nicht falsch verstehen, aber ich würde nicht mit dir tauschen wollen.
Möchte jetzt grundsätzlich auch nicht, aber es ist halt jetzt so. Also was will ich machen? Und wenn ich jetzt da das zerdenke, was wäre wenn, dann kommst du ja gar nicht weiter.
Du hast jetzt aktuell eine 100%ige Behinderung.
Das genau.
Spricht man von. Wie gehst du, man traut sich ja diesen Begriff Behinderung gar nicht sagen. Wie gehst du mit diesem Begriff Behinderung um?
Positiver, wenn mir umfällt. Weil man merkt schon immer, wenn Leute behindert oder irgend sowas sagen und dann schaust du und dann so, und dann siehst du richtig so, oh fuck. Aber ich verstehe nicht ganz, warum das die Leute die Angst haben, das Kind beim Namen zu nennen. Es heißt halt einfach so. Also es ist halt vielleicht nur durch Sprache negativ behaftet, aber es heißt halt so. Also was soll's?
Naja, behindert heißt ja nichts anderes wie Mensch mit Einschränkung. Und die habe ich ja ebenfalls. Also ich habe eine sehr starke Seheinschränkung. Also das heißt, ich bin ja eigentlich auch sehbehindert. Und von daher hast du auch mit dem Begriff körperlich behindert, körperlich eingeschränkt. Es hört sich halt einfach nicht gut an.
Ja, der also Begriff hat halt einfach keinen Sexappeal.
Das kann man, das ist richtig, aber ich habe schon wirklich auch massiv Probleme zu sagen, ja, Flo, das ist ein Wort, das für mich so eine Negativbehaftung hat, dich stört das gar nicht.
Nein, weil es heißt halt einfach so.
Wo wärst du jetzt, wenn dieser Unfall nicht passiert wäre?
Wahrscheinlich war ich in der elterlichen Firma und da wahrscheinlich meine ersten eigenen Baustellen mache.
Und so hast du Abitur gemacht und dann studiert?
Genau, ich habe mein Fachabitur nachgemacht und habe dann das Studieren probiert in Regensburg an der OTH. Habe es aber wieder aufgehört, weil einfach Mathe unglaublich schwer war. Nach meinem abgebrochenen Studium habe ich meine Bauzeichnerlehre rein schulisch als Reha-Maßnahme beim Eckert in Regenstauf gemacht und bin seitdem Bauzeichner.
Also auch für dich ein Durchmarsch, der so gut wie mit keinen Problemen verbunden war.
Also das war beim Eckert wirklich problemlos möglich.
Also ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich bewundere dich. Du tust, wie wenn nichts wäre.
Es war ja auch nichts. Also speziell jetzt auf das, es hat kein Problem gegeben, es hat alles funktioniert.
Hey, du machst mich fertig. Es ist Wahnsinn. Viele Menschen, die kritteln an sich rum und sagen, Mensch, das passt nicht, dies passt nicht.
Ja, das mache ich auch, aber nicht, was in Rollstuhl angeht.
Modisch bist du ja, gell? Da plagt er sich lieber ein bisschen, weil ein höheres Auto wäre bestimmt auch ganz schön, aber nein, es muss ja der 3er BMW sein.
Ja, also das ist mir sehr wichtig, dass das einfach nicht, jetzt nehme ich es negativ konnotiert, behindert ausschaut. Das war mir immer wichtig, das war auch damals, wie wir meine Eltern daheim die Wohnung umgebaut haben. Wir haben sehr darauf geachtet, dass das Bad schön und auch nicht krankenhausmäßig wird.
Dein Rollstuhl ist ja auch stylisch. Darf man da mitbestimmen, wie das Ding genau ausschaut?
Komplett. Es gibt mittlerweile, also ich fahre einen Kühlschall und da auf der Internetseite gibt es einen Rollstuhlkonfigurator, der vergleichbar ist mit dem Autokonfigurator von BMW oder Audi.
Ach so, du stellst dir dann die Felgen zusammen.
Komplett. Und
wie man es braucht. Wie viel hast du dann Rollstühle? Einen.
Zwei.
Zwei, weil falls einer kaputt geht,
genau.
Das...
Also ich habe einen, den nehme ich immer. Der Reserve-Rollstuhl ist wirklich nur der Reserve-Rollstuhl, der wird genommen, wenn der kaputt gehen sollte.
Stichwort E-Rolli.
Zu schwer.
Zum Auto einladen.
Genau. Also ich brauche es noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal brauche. Von dem her ist mir der manuelle lieber. Es gäbe auch Narbenantriebe in die Felgen, aber das brauche ich auch noch nicht.
Du hast vorhin den Duschsitz erwähnt.
Genau.
Eigentlich würde doch eine Badewanne viel besser passen. Aber geht dann auch wieder nicht, weil wenn du da drin sitzt, dann kommst du ja nicht raus nach einem ausgiebigen eine Stunde Baden.
Doch, das geht. Also ich ziehe mich halt dann am Wannenrand hoch, setze mich kurz auf die Kante und setze dann um den Rollstuhl.
Also das heißt, du schmeißt deine Beine drüber, linkes Bein, rechtes Bein und dann packst dich und setzt dich in den Rollstuhl rein.
Genau.
Wie lange hat das gedauert, bis dass deine Arme so trainiert waren, dass du wirklich dein ganzes Gewicht so lockerflockig rausstemmen kannst?
Das hat nicht mal lang gedauert, weil man hat in Murnau auf der Reha zusätzlich zur Physio hat man noch MRT. Das ist dann betreutes Fitnessstudio und da wird geschaut, dass die Muskulatur dahin kommt, wo es hin soll. Und das ist auch was ich sage, je fitter man ist, desto leichter tut man sich im Alltag.
Was würdest du Menschen mit einem ähnlichen Schicksalsschlag raten?
Ja, tatsächlich würde ich jetzt in dem Fall sagen, realistisch bleiben. Informieren, was kann ich noch machen, wie geht's weiter, was kann ich da? Meinetwegen das in kleine Stücke aufteilen, jeden Tag für sich betrachten. Und dann schauen, man wird einfach besser. Das läuft. Irgendwann läuft's. Und schauen, was will ich machen. Und dann ein Ziel setzen und das dann, wenn man es in kleine Stücke zerlegt, schauen, dass man es erreicht. Aber realistisch bleiben und nicht das überdramatisieren.
Hattest du auch mal so einen absoluten Tiefpunkt, wo du sagst, hey, also bezogen auch auf den Unfall, wo du sagst, hey, was ist jetzt mit mir passiert? Es ist doch alles nur noch scheiße.
Ja, klar, das war die ersten 3 Tage. Nach dem Unfall, das beherrschende Gefühl, sage ich jetzt mal. Aber dann ist eigentlich geworden.
Nach 3 Tagen?
Ja, da war dann auch mein Arbeitskollege da, der, wo mir dann gesagt hat, was alles noch geht. Deswegen sage ich auch realistisch bleiben, schauen, was geht eigentlich noch alles. Und dann ist eigentlich besser geworden. Klar, nicht auf Anhieb und nicht sofort, aber relativ schnell, sage ich mal. Und dann hat man das angepackt und hat gesagt, so, was will ich erreichen, wo will ich hin? Und dann habe ich das halt so geschaut, das für mich gut passt.
Du bist jetzt aktuell Bauzeichner. Im Winter bist du auf dem Brett unterwegs, sage ich jetzt mal, in den Bergen. Was hast du sonst für Hobbys? Sag jetzt bitte nicht Motorradfahren.
Nein, Motorradfahren nicht.
Das würde auch nicht mehr gehen, oder?
Es geht theoretisch irgendwie. Also es gibt so Umbausätze, wo dann Stützen rausfahren, aber nein, das lassen wir sein. Ja, es gibt so Handbikes als Mountainbikes. Das ist ein dreirädriges Gestell, das ist voll gefedert. Mit dem fahre ich relativ viel und seit dem neuesten gehe ich mehr oder weniger joggen.
Wie stelle ich mir das vor?
Meinst du das Joggen oder das Mountainbike?
Prinzipiell beides.
Prinzipiell beides. Dann fangen wir mit Mountainbiken an. Das hat vorne ein Rad und hinten 2, die sind schräg gestellt, das in der Kurve auch stabiler liegt. Da ist ein Sitz drauf und vor mir eine Kurbel mit der und eine Schaltung und komplett alles, wie es halt ein Mountainbike ist, nur halt in die Vertikale baut.
Du tretest mit den Händen sozusagen.
Genau, ich kurbel mit den Händen.
Und du lenkst dann und ziehst praktisch
mit der
das
Kurbel.
Gefährt nach.
Jein, ich sitze in der Mitte. Also vorne ist der Reifen, hinten sind 2 Reifen, in der Mitte sitze ich. Und dann kurbel ich quasi. Das ganze Ding hat auch einen E-Motor, weil es einfach wahnsinnig schwer war. Und sonst kannst du mit Fußgänger-Mountainbiker nicht mithalten.
Das ist ja voll die Action. Wie weit kommst du da? Das geht ja wahnsinnig in die Arme.
So richtige Mountainbike-Touren mache ich nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Mir gefällt mein Mountainbike. Wir nehmen es auch immer mit in den Urlaub. Und dann fahren wir halt rum. Oder ich fahre allein bei uns durch den Wald. Und dann fahre ich wieder heim. Das sind mal 20 Kilometer, mal 30, mal 40 Kilometer.
Echt? Das funktioniert?
Ja, das geht. Ja.
Also das heißt, die Freundin fährt mit dem normalen Rad und du fährst mit deinem Ding und dann geht's rund.
Genau.
Und Joggen?
Ich suche mir asphaltierte Radlwege oder sehr ebene Feldwege. Ich habe da auch so ein Vorspannbike, das ich unten an meinem Fußbrett hinmontieren kann. Da werden meine kleinen Lenkräder nach oben gehoben und dann sind Steine oder Unebenheiten auf dem Belag kein Problem. Und dann schiebe ich einfach zu und das ist quasi das, ja, Apple nennt es Rollstuhltraining im Lauftempo.
Ach, das heißt praktisch, du schiebst.
Genau.
Ich muss sagen, die Zuhörer können dich nicht sehen, aber du bist wahnsinnig aufgepumpt. Also klar, die Füße, keine Muskeln.
Genau.
Sehr, ich sage jetzt mal.
Aufs Minimum reduziert,
aber oben bist du ganz schön aufgepumpt. Gehst du ins Fitnessstudio oder kommt das alles nur durch diese Joggingtouren und Fahrradtouren?
Es kommt natürlich durchs Mountainbikefahren, durchs Joggen und auch durch mein gelegentliches Handeltraining daheim. Aber ins Fitnessstudio gehe ich nicht, das gefällt mir nicht.
Angenommen, es müsste aus irgendeinem Grund der Fuß abgenommen werden, war dir auch wurscht? Oder sagst du, nein, das wäre für mich nochmal ein Rieseneinschnitt, weil es mich körperlich dann nochmal verändert?
Rational gesehen war es mir wurscht, aber ich bin da schon wegen eitel. Das schaut, glaube ich, nur komisch aus.
Ja, aber prinzipiell, es hört sich jetzt doof an, brauchen kannst du sie ja eh gerade nicht.
Nee, brauchen kann ich es nicht, aber sie geben natürlich auch Stabilität. Also im Rollstuhl zum Hocker, wenn beide auf dem Fußbrett aufstehen, ist natürlich was anderes, als wenn nur einer aufsteht.
Gibt es noch eine Chance auf Heilung?
Wenn sich in der Medizin nichts tut, dann nicht.
Was müsste sich tun? Warum kann man das operativ nicht irgendwie wieder hin? Man kann ja alles machen. Warum geht das nicht?
Also die Nervenzellen im Rückenmark, die regenerieren sich nicht. Und deswegen, was tot ist, ist tot. Also was weg ist, ist weg. Und das müsste man irgendwie wieder die Verbindung herbringen zwischen die Befehle, die vom Gehirn ausgesendet werden, und die Muskeln. Und das ist quasi der zentrale Kabelstrang, das Rückenmark. Und die Kabel müsste man wieder verbinden können.
Für was bist du dankbar?
Dass mir so gut geht. Ich bin dankbar für mein Umfeld, dankbar, dass mir gut geht. Ja.
Gut gehen heißt für dich, man klar, es könnte natürlich schlechter gehen in Krankheit. Gibt es irgendwas, was du sagst, oh, vor dem habe ich mal Schiss, wenn es kommen sollte, aufgrund der Einschränkung, die du aktuell hast?
Nein, aber das Problem machen wir dann, wenn es soweit ist und nicht vorher.
Du bist einer, du planst nicht, du lebst von jetzt auf morgen.
Also ich plane schon gern. Urlaube, sowas plane ich wirklich gern. Ich möchte einmal Sicherheit haben, aber was kommen könnte, das interessiert mich gar nicht.
Welche drei Dinge stehen noch auf deiner persönlichen Bucketlist?
Also ich möchte beim Bautechniker noch machen, dann möchte ich mal noch Haus bauen und ich möchte mal noch auf Hawaii.
Warum Hawaii?
Ich glaube, da ist recht schön. So ganz nüchtern.
Hast du dann schon größere Urlaube durchlebt?
Also letztes Jahr haben wir Fernreise gemacht. Da waren wir zuerst auf die Seychellen und dann noch in Dubai. Und Flugreisen sind mit dem Rollstuhl sogar relativ problemlos. Du buchst ganz normal dein Ticket und dann musst du dich kurz vorher musst du bei der Airline anrufen, die Flugnummer durchgeben, hab meine Passagiernummer durchgegeben, habe gesagt, passen Sie auf, ich bin im Rollstuhl, ich fliege von da nach da. Und dann war das registriert. Ab da ist das kein Problem. Du kannst am Flughafen Mobility Services in Anspruch nehmen. Da begleitet dich dann jemand. Haben wir in München nicht gemacht. In Dubai dann schon.
Brauchst du ja eigentlich auch nicht, oder?
Nö, bräuchte ich nicht. Aber in Dubai war es rein aus Bequemlichkeit, weil der Flughafen riesig ist und wir jetzt nicht schauen wollten, wo wir hin müssen.
Aber sitzt du dann normale Holzklasse oder?
Ja.
Ja, und dein Rollstuhl steht daneben?
Nee, also das ist ja so. Wir kommen an, checken ein, ganz normal. Bis zum Gate läuft's. Wie bei Fußgänger auch. Das Einzige, was bei uns besonders ist, ich steige als erstes ein und als letzter aus. Ich bin am liebsten in meinem Rollstuhl bis zum Flugzeug selber. Von da an setze ich mich dann auf so eine Art Sackkarre mit Sitz. Da schnalle ich mich dann an. Und das Bordpersonal bringt mich dann in dem Gestell zu meinem Sitzplatz. Da setze ich dann um und da bleibe ich dann sitzen. Wenn ich auf Toilette muss oder was, die Sackkarre mit Sitz bleibt im Flieger drin, also mit der... Ja, da muss ich ja dann melden und dann
werde ich so, vorbracht. Dann fahren die dich da mit der Karre vor. Aber auf der Flughafentoilette ist ja dann schon schwierig. Also da ja, würde ich geht. Dann eher. Ach, das geht tatsächlich.
Ja, das ist ausreichend.
Ich würde immer ganz viel Desinfektionsmittel mitnehmen.
Wir sind sowieso immer so blind, dass Hickhard hat.
Okay.
Und
also das Desinfektionsmittel wurde nicht gebraucht.
Genau.
Ja, aber Dubai stelle ich mir ja problemfrei vor mit Rollstuhl.
Komplett.
Aber die Seychellen.
Seychellen waren weitestgehend auch problemfrei. Meine Freundin hat mich an den Strand runtergeschoben.
Strand ist kacke. Ja, nicht. Das ist ja Sand.
Ja, Strand ist anstrengend. Sie hat angeschoben, ich habe mit den Reifen angeschoben. Es war anstrengend, aber es hat dann schon funktioniert. Bis zu der Liege hin und ab Liege ins Meer bin ich dann auf die Hände reingerobbt.
Und dann gehst du im Meer schwimmen?
Ja.
Geht das?
Ja, also schwimmen geht. Ich bin jetzt nicht der Schwimmer.
Ja, also,
aber ich bin auch eher der Planscher.
Ja, aber ich auch, da sind wir zu zweit und ins Meer gehe ich so und so nicht. Von daher hast du mir definitiv, bist du weit voraus. Aber mal ehrlich, selbst wenn du früher gern geschwommen wärst, schwimmen wäre ja jetzt echt schwierig.
Es wäre schwierig, es ist ja wahnsinnig anstrengend, vor allem vorwärts schwimmen. Da müsste man sich dann irgendeinen Poolboy an die Füße binden, dass die mit aufschwimmen und nicht wie Anker im Wasser bremsen. Aber was relativ gut geht, ist Rückenschwimmen, weil da die Füße von selber nach oben kommen.
Wenn du da im Wasser hängst, du spürst dich ja prinzipiell nur bis unterhalb des Brustkorbes, oder?
Ja, genau. Das ist aber kein Problem, weil das ist ja sonst auch so.
Ist schon mal was passiert, dass dich jemand gezwickt hat und du das gar nicht gemerkt hast? Oder dass du dich geschnitten hast am Bein und irgendwann hast du festgestellt, oh, jetzt blutet es, ich habe gar nicht gemerkt, was da los ist. Gab es so eine Situation schon mal?
Also geschnitten und verletzen passiert regelmäßig. Wie dass ich mich da irgendwie reinschneide oder irgendwo hängen bleibe, das passiert öfters, aber was auch schon ein paar Mal passiert ist, dass wenn neben mir wer gehockt ist und zum Beispiel in einem Theater oder was und er wollte auf sich aufmerksam machen, dass er mich in Fuß, auf den Fuß tippt hat und das hat dann 10 Minuten gedauert, bis dass er es gespannt hat, dass er bei mir einen Arm langen muss.
Ah, okay. Also da merkst du nichts.
Nee.
Da kann ich dir einen Stein draufschmeißen und du sagst, ja, toll, jetzt wird es vielleicht blau, aber mehr.
Genau, also höchstens, wenn die Bewegung dann so groß ist, dass die Sehnen in Bewegung kommen, weil die gehen ja bis hinten im Rücken hoch.
Es hört sich jetzt ja blöd an und ich will echt nicht makaber wirken, aber ich würde an deiner Stelle abends immer im Bett liegen und zu den Zehen runterschauen und sagen, so, und jetzt probiere ich es nochmal und jetzt probiere ich es nochmal und irgendwann muss doch da wieder was wackeln.
Ja, das macht man am Anfang, aber irgendwann wird es mir zu blöd.
Okay. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, das geht jetzt wirklich nicht mehr und ich würde es wahnsinnig gern machen, weil eigentlich machst du ja alles.
Es gibt eigentlich nichts, was ich gern machen würde, was ich nicht mache.
Was sind deine Ziele allgemein?
Ziele habe ich so gesehen gar nicht. Ich will, dass mir gut geht und auch, dass die anderen gut geht und dann bin ich eigentlich zufrieden.
Gibt es ein Lebensmotto?
Nein.
Du hast kein Motto?
Nein.
Warum nicht? Jeder hat ein Lebensmotto. Ja, ja. Ich habe jetzt eigentlich an was Hochdramatisches gedacht.
Ja, ich weiß, das heißt jetzt auch der Wort.
Aber ja, nein. Aber wir bekommen es einfach nicht. Aber was wir von dir bekommen, 3 Personen, mit denen du gerne mal einen Kaffee trinken gehen würdest. 3, die können schon gestorben sein, Sprache völlig egal. Welche 3 Personen würdest du wählen?
Da mir da jetzt auch keiner einfällt, mit dem ich das möchte, aber du deine 3 Personen möchtest. Brennend, ja. Mama und Oma.
Ach, tatsächlich.
Ja,
aber so Bekannte treffen, nein, gar nichts.
Nein, juckt mich nicht.
Du bist wahnsinnig in deiner Mitte. Ja. Wie kommt man da hin?
Also grundsätzlich von dem her, ich mache, was mir gefällt und was mir nicht gefällt, mache ich nicht.
Und wenn es nicht geht, machst du es trotzdem und sagst dir dann erst recht.
Ja, obwohl, dass ich da auch sehr realistisch bin, was nicht geht, um was geht und der Großteil, was geht und warum das geht, ist auch meine Freundin und auch mein Umfeld. Also meine Freunde oder was dabei haben, die wo mich halt damals schnell für die Stufen aufziehen oder für Treppen aufziehen.
Was würdest du dir als 17-Jährigen, wenn du dich jetzt, sagen wir mal, im Juni treffen könntest, was würdest du dir sagen?
Ja, in der Kurve, pass auf. Und dann, was ist eigentlich?
Also nicht, geh ja nicht rauf aufs Moped.
Nein, das ist was, weil ich mir denke, das klappt man sich doch auch nicht, oder?
Ich sage immer, alles im Leben passiert aus einem bestimmten Grund. Wie bewertest du diese Aussage?
Glaube ich auch. Finde ich auch sehr realistisch. Auch wenn der Grund nicht gleich ersichtlich ist, irgendwann kommt er schon.
Ist für dich der Grund, wieso der Unfall zu dir gekommen ist, gekommen?
Nein, bis jetzt noch nicht. Vielleicht finde ich es irgendwann raus, vielleicht auch nicht. Was mir aber auch wurscht ist.
Ja, lieber Flo, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast und uns kurz Einblick in dein Leben gegeben hast.
Ja, sehr gern. Danke für die Einladung auch. Es war mal wieder schön.
Ja, war schön, dass wir uns wieder gesehen haben. Ja. Er ist mittlerweile sogar tätowiert. Ja. Es ist Wahnsinn. Eigentlich könntest du ja den kompletten Fuß tätowieren lassen, denn da hast du ja eh kein Gefühl und dann ist er eh schon wurscht.
Ja, das stimmt auch.
Ja.
Also man merkt es nicht.
Super. In dem Sinn, mach's gut, pass auf dich auf, dass alle deine Ziele in Erfüllung gehen und wir, liebe Zuhörer, hören uns bald wieder bei einer neuen Geschichte, die das Leben schreibt.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harrymeyer.de.